Also, wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei der Analyse von Merge Sort, also der Variante von Sortierverfahren, wo wir unser Feld zerlegt haben in zwei möglichst gleich große Teile und dann diese beiden Teile praktisch separat sortiert haben und dann zum Schluss in dem Verschmelzungsschritt die beiden Teile zu einer großen sortierten Teilsequenz zusammengefügt haben. Wir wollen hier jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, nicht nur wie man Merge Sort in seiner Laufzeit analysieren könnte, sondern wie man ganz allgemein Algorithmen analysieren kann, die auf dem Prinzip basieren, dass man ein großes Problem in mehrere kleinere Teilprobleme zerlegt und bei dem insbesondere Rekursion eine Rolle spielt. Also für Merge Sort würde das jetzt ganz konkret so aussehen, dass wir hier eine Variable für unseren Zeitaufwand definieren würden. Das soll dieses T von n sein. Und wir würden sagen, wenn die Feldgröße n gleich 1 ist, dann haben wir als Aufwand für unser Sortierverfahren eine Konstante, also Theta von 1. Und für alle anderen Fälle, wo n größer 1 ist, würden wir unser Problem in zwei Teilprobleme zerlegen. Das wären ein Teilproblem, was die aufgerundete Hälfte der Array-Größe beinhaltet und das andere Teilproblem, was dann entsprechend die abgerundete andere Hälfte des Teilproblems beinhaltet. Das wäre also das Sortieren der beiden Teilarrays und dann hätten wir noch den entsprechenden Aufwand, um diese beiden Teile dann zusammenzufügen und dieser Aufwand hängt natürlich von dem n ab, beziehungsweise ist direkt proportional zu der Anzahl der Elemente, die hier zur neuen Teilsequenz verschmolzen werden. Wir wollen jetzt zeigen, dass für diesen Fall die Laufzeit, die sich aus dieser Rekursionsgleichung ergibt, dergestalt ist, dass wir hier eine Laufzeit von n log n erhalten und das folgt aus dem sogenannten Master-Theorem. Was das ist, werden wir uns gleich in einer vereinfachten Variante anschauen. Das Master-Theorem, ganz grundsätzlich, ist dafür gedacht, Rekursionen zu analysieren. Und für uns ist das deshalb interessant, weil wir eben in Programmen, die so arbeiten wie diese, wie der Merge-Sort-Algorithmus, nicht nur rekursive Aufrufstrukturen haben, sondern weil sich aus diesen rekursiven Aufrufstrukturen eben hier Rekursionsgleichungen für unsere Laufzeitanalyse ergeben. Wir wissen, dass das bei normalen Unterprogrammen aufrufen, die jetzt also nicht rekursiv sich gegenseitig aufrufen, dass die Analyse da relativ einfach ist, weil wir dann einfach die einzelnen Teile analysieren und dann alles zusammen addieren. Aber wenn wir eine rekursive Aufrufstruktur haben, dann haben wir bis jetzt dafür noch keine Möglichkeit, hier eine geschlossene bzw. nicht rekursive Form von Laufzeitfunktionsschranke anzugeben. Das wäre hier also unser Ziel. Ganz allgemein wollen wir also davon ausgehen, dass wir einen sogenannten Divide-and-Conquer-Algorithmus analysieren wollen. Das bedeutet also, der Algorithmus soll nach diesem Prinzip Teile und Herrscher arbeiten und dabei wollen wir die vereinfachende Annahme machen, dass die Größe unseres Problems, also das n üblicherweise, eine Kartepotenz einer Konstante b ist. Warum? Das werden wir gleich sehen. Und unser Algorithmus soll so arbeiten, dass unser eigentliches Problem der Größe n zunächst mal in d Teilprobleme zerlegt wird, wobei d hier eben auch eine Konstante ist. Und diese Teilprobleme sollen dafür etwas kleiner sein als das ursprüngliche Problem Und zwar soll das dergestalt sein, dass ich die Problemgröße um einen Faktor b, beziehungsweise um einen Faktor 1 durch b verkleinert. So. Für uns wird das insbesondere jetzt in diesem Fall interessant sein, wenn d gleich b ist. Das wäre also ein relativ natürliches Verhalten, wenn wir die Problemgröße halbieren und dafür doppelt so viele Probleme bekommen. Es gibt aber auch durchaus ganz praktische Divide and Conquer Algorithmen, bei denen diese beiden Zahlen nicht gleich groß sind, und deswegen wollen wir uns das eben in dieser allgemeinen Form anschauen. Der Algorithmus arbeitet dann ganz einfach so, dass er diese D-Teilprobleme durch D-rekursive Aufrufe erledigt und dass er dann diese D-Teillösungen entsprechend zu einer Gesamtlösung zusammensetzt. Und dieses Zusammensetzen der Teillösung, das ist das, was bei uns im Merge Sort eben dieser Verschmelzungsschritt sein würde. Für den Basisfall, wenn unser Problem die Größe 1 hat, also in unserem Fall beim Merge Sort, wenn unser Array einfach nur aus einem Element besteht, dann hätten wir hier also n gleich 1, beziehungsweise, wenn wir das hier oben anschauen, k gleich 0 an dieser Stelle, dann wollen wir sagen, okay, das ist sozusagen der Abbruch der Rekursion, und in diesem Fall investieren wir eine Konstante a zur Lösung dieses Basisfalls. Ja, bei Merge Sort würde das im Prinzip darauf hinauslaufen, dass wir einfach nur feststellen, wir haben ein Array der Größe 1, da müssen wir nichts sortieren, und dann sind wir fertig. Dann wäre die Konstante eben die Laufzeit, die wir brauchen, um zu überprüfen, dass wir wirklich hier ein Array der Größe 1 haben. Okay. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen zunächst mal uns überlegen, welchen Aufwand wir eigentlich in welcher Rekursionstiefe erzeugen. Und wir gehen dabei also davon aus, dass unser Problem... Jetzt ist auch noch die Maus ausgefallen, wunderbar. Okay. Also wir gehen davon aus, dass unser Problem die Größe n hat. Und wir wollen ausrechnen erstmal, wie viele Teilprobleme gibt es eigentlich in der Rekursionstiefe i. Naja, wenn wir uns das überlegen, also in dem ersten Rekursionsschritt würden wir also aus einem Problem d Teilprobleme erzeugen, und aus jedem einzelnen dieser d Teilprobleme würden wir im zweiten Schritt dann auch wieder d erzeugen. Das heißt, dann hätten wir schon d-Quadrat-Teilprobleme, und mit jeder Rekursionsebene würden wir also einen d-Faktor dazu gewinnen. Demzufolge haben wir also in der Rekursionstiefe i d hoch i Teilprobleme. Dafür sinkt aber die Größe dieser Teilprobleme von der Größe n jedes Mal um so einen 1 durch b Faktor, und entsprechend hätten wir also nach dem ersten Rekursionsschritt n durch b, auf der zweiten Ebene dann n durch b Quadrat und so weiter. Das heißt, nach dem i-ten Rekursionsschritt hätten wir dementsprechend als Problemgröße für jedes dieser d hoch i Teilprobleme n geteilt durch b hoch i. So, der Gesamtaufwand lässt sich jetzt einfach durch Multiplizieren dieser beiden Zahlen ermitteln. Das heißt, ich habe hier d hoch i Teilprobleme der Größe n geteilt durch b hoch i, und das ist jetzt hier noch mit so einer konstanten C versehen, die uns also quasi den Faktor von unserer O-Notation hier angibt. Okay. Jetzt kann man natürlich dieses D hoch I und B hoch I noch so schreiben, dass man also hier so einen Bruch verwendet und diesen Bruch in die i-te Potenz erhebt. Und das Gute an dieser Darstellung ist, dass man dann sieht, aha, wir haben es mit einer geometrischen Reihe zu tun, und über die geometrische Reihe, da kann man zumindest über die Partialsummen etwas aussagen. Das werden wir uns dann gleich noch anschauen. das Prinzip bei der ganzen Sache wird sein, dass wir, wenn wir uns die Entwicklung dieser Funktion c mal n mal d durch b hoch i anschauen, dass dann erstmal grundsätzlich das Wachstum dieser Funktion von diesem Quotienten d durch b abhängig ist. Und wir sehen, falls der Zähler, also d, kleiner ist als der Nenner b, dann wird also mit wachsendem i der Aufwand für die einzelnen Rekursionstiefen sinken. Und das bedeutet, also der größte Aufwand, der hier erzeugt wird, der kommt von dem ersten Level, also praktisch vom Level 0. Und dieser Aufwand wird dann einen konstanten Anteil von dem Gesamtaufwand ausmachen. Falls diese beiden Parameter d und b gleich groß sind, dann steht da natürlich als Faktor in dieser Funktion 1 hoch i. Das spielt natürlich dann keine Rolle mehr. Das heißt, wir haben einen konstanten Aufwand, oder nicht konstanten Aufwand, sondern gleich viel Aufwand für jede Iterationsstufe oder vielmehr für jede Rekursionsstufe. Und für den Fall, dass also das d im Zähler größer ist als das b im Nenner, dann würde das bedeuten, dass dieser Quotient größer als 1 ist, und wenn ich den dann entsprechend in die i-Potenz erhebe, dann würden diese Zahlen immer größer werden und der Aufwand würde also mit wachsender Rekursionstiefe steigen, und in diesem Falle wäre es dann so, dass der Aufwand auf dem tiefsten Level, also bei maximalem i, einem konstanten Anteil von dem Gesamtaufwand entsprechen würde. Ja, für die geometrische Folge, die wir hier also vorliegen haben, da kann man etwas über die Partialsummen sagen, was wir dann auch verwenden wollen. Also wir wollen das jetzt nochmal ein kleines bisschen detaillierter anschauen. Geometrische Folge ist ja so definiert, dass das Verhältnis von den benachbarten Folgengliedern konstant ist. Also wenn ich mir so ein AI plus 1 und ein AI anschaue und den Quotienten daraus berechne, dann ist das so eine konstante Q. Und ich kann also die n-te Partialsumme, bei der ich also von i gleich 0 bis i gleich n einfach diese Terme AI aufaddieren würde, also sprich, ich würde rechnen A0 plus A1 bis AN. Das könnte ich dann also einfach auch so schreiben, wenn also A1 dasselbe ist wie Q mal A0, dann kann ich das hier ersetzen. Und wenn A2 dasselbe ist wie A1 mal Q und demzufolge wie A0 mal Q Quadrat, dann kann ich das also so fortsetzen, dass ich das alles nur mit A0 und mit Q schreibe. Und was bei dieser geometrischen Reihe dann, beziehungsweise bei der Partialsumme dieser geometrischen Reihe herauskommt, ist, und das wollen wir jetzt hier nicht nachrechnen, ist also, dass die n-te Partialsumme gleich A0 mal Q hoch n plus 1 minus 1 geteilt durch Q minus 1 ist. Man findet das, also zumindest für den Fall, dass Q ungleich 1 ist, weil wenn Q gleich 1 wäre, dürften wir da unten natürlich nicht durch 0 teilen. Der Fall Q gleich 1 ist hier unten trotzdem noch mit angegeben. Man findet diese Sache auch häufig in der umgedrehten Form, dass hier also im Zähler steht 1 minus Q hoch n plus 1 und dafür im Nenner steht dann da auch 1 minus Q. Also da ist natürlich dann Zähler und Nenner einfach mit minus 1 multipliziert, das ist dann dasselbe. Okay, also diese Aussage wollen wir dann auch verwenden. Und wir überlegen uns jetzt erstmal nochmal, wie viel Aufwand wir jetzt auf dem ersten Level, beziehungsweise wir nennen es hier Level 0, haben. Level 0 bedeutet, wir haben ein Problem nur und dafür die Größe n. Und wir haben gesagt, vereinfachende Annahme, dieses n ist also ein b hoch k. Warum ist das b hoch k? Naja, damit wir dieses n in jedem Rekursionsschritt auch wieder durch b teilen können, weil sonst könnte es ja sein, dass die Teilbarkeit nicht gegeben ist. Deswegen ist das hier also eine Vereinfachung. So, auf dem Eaton-Level haben wir gesagt, haben wir dann entsprechend d hoch i Teilprobleme. Oh, Entschuldigung. Also d hoch i Teilprobleme. Und dafür ist die Größe n geteilt durch b hoch i. Und wenn n also b hoch k ist, dann bedeutet das also, die Teilproblemgröße ist dann b hoch k minus i. Und auf dem letzten Level nennen wir es k, oder vielmehr, das ist das Level k, dementsprechend, haben wir also dann entsprechend d hoch k Teilprobleme der Größe n geteilt durch b hoch k, beziehungsweise Teilproblemgröße 1. Ist ja auch klar, das soll ja der Abbruch der Rekursion sein. Für das letzte Level bedeutet das, wenn wir dann für jedes dieser d hoch k Teilprobleme der Größe 1 einen konstanten Aufwand von Kosten a investieren, sind also die Gesamtkosten auf dem letzten Level entsprechend a mal d hoch k. So. Wir wollen jetzt eine Fallunterscheidung machen. Was passiert, wenn d gleich b ist? Also wenn die Anzahl der Teilprobleme, die ich jedes Mal erzeuge, genau dieselbe Größe hat wie der Faktor für die Problemverkleinerung. Und dann entsprechend auch die anderen beiden Fälle anschauen, was passiert, wenn d kleiner bzw. größer b ist. Schauen wir uns erstmal den Gleichheitsfall an. Dann haben wir also, wie schon gesagt, die Kosten a mal d hoch k auf dem letzten Level. Und wenn d gleich k ist, bedeutet das demzufolge auch, dass die Kosten also gleich a mal b hoch k sind. Und wir haben ja gesagt, b hoch k ist dasselbe wie n. Das ist also genau die Problemgröße. Das heißt, hier steht genau a mal n. Und a ist eine Konstante. Das bedeutet, also auf diesem letzten Level k haben wir genau Linearzeit an Aufwand zu investieren. Wie ist das mit dem Rest? Der Aufwand für die anderen Level ist auch c mal n und das Ganze mal k. Und wir wissen ja, wenn also n gleich b hoch k ist, dann bedeutet das umgekehrt, dass also k der Logarithmus von n ist zur Basis b. Ja, also das würde jetzt quasi hier, würde diese Umwandlung direkt daraus folgen. Und das würde bedeuten, dass wir also für den Rest als Aufwand Theta von n log n investieren müssen. Ja, die Basis ist uns hier für die asymptotische Analyse wieder egal. Das ist also ein konstanter Faktor, den das ausmacht. Und wir haben hier also als Aufwand in diesem Fall für d gleich b den Gesamtaufwand Theta von n log n. Ja, asymptotisch spielt das Theta von n auf dem Level k hier keine Rolle. Und das ist das, was wir natürlich jetzt in dem Fall für Merge Sort benötigen würden. Ja, also für Merge Sort bedeutet das jetzt hier, falls die Problemgröße eine Zweierpotenz ist, dann lässt sich das Ganze immer schön aufteilen bis zum letzten Schritt. Und wir hätten hier also als Komplexität für den Merge Sort Algorithmus Theta von n log n. So, wie sieht das aus, wenn d kleiner als b ist? Also wir hatten ja gesagt, wir haben d-Teilprobleme und b ist der entsprechende Vergrößerungsfaktor oder beziehungsweise Verkleinerungsfaktor. Und das würde also erstmal bedeuten, wir hatten ja gesagt, wir haben also auf diesem letzten Level a mal d hoch k. Das ist nach wie vor noch so. Und wenn d kleiner als b ist, dann bedeutet das also, dass wir hier etwas haben, was kleiner als a mal b hoch k ist, ja, weil d einfach kleiner als b ist. Und jetzt machen wir wieder den Vergleich mit b hoch k gleich n. Das heißt, dieses setzen wir jetzt hier wieder ein. Und das bedeutet also, dass a mal b hoch k ist gleich a mal n. A mal n ist in Theta von n und demzufolge ist a mal d hoch k in groß O von n. Das ist also der Aufwand für das letzte Level. Da gibt es wieder Diskussionsbedarf, wie ich sehe. Was ist denn unklar? So vieles. Okay. Ja, zum Beispiel. Ist es zu einfach? Ist es zu schwer? Wie bitte? Einen Moment, ich gebe Ihnen mal das Mikro, damit die anderen das auch mithören können. Wo haben wir es denn? Hier ist es. So. Okay.
Ich will nicht lachen. Wir haben nicht verstanden, bei Level 0, was n gleich b hoch k bedeutet. Weil Sie da den Fell nach unten geschrieben haben. In Ihrer ersten Zeile.
Ja.
Level 0.
Ja.
Erstes Problem der Größe n gleich b hoch k.
Ja.
Da haben Sie den roten Pfeil nach unten gemacht. Zu Ihrem fünften Punkt. Ja.
Den roten Pfeil nach unten zu dem a mal b hoch k.
Mhm, ja, und darüber haben wir diskutiert, weil wir es nicht ganz verstanden hatten.
Okay, so. Aber ist es inzwischen klar? Also ich wollte damit nur sagen, dass dieses b hoch k, was da unten steht, also ersetzt werden kann durch n, weil das ja da oben steht, dass n gleich b hoch k ist. Also vielleicht erkläre ich es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also dieses n gleich b hoch k, das ist etwas, was wir ganz am Anfang vorausgesetzt haben. Unsere Problemgröße n von unserem ursprünglichen Problem ist eine k-te Potenz von so einem b. Das ist eine vereinfachende Annahme, damit wir diese Problemgröße immer wieder durch b teilen können. So. Und n gleich b hoch k gilt also jetzt nicht nur, das hat jetzt nichts mit dem Level 0 zu tun, sondern in diesem Fall ist es nur so, auf dem Level 0, also ursprünglich hatten wir genau ein Problem und die Problemgröße, also im Sinne von Merge Sort wäre das die Größe unseres Arrays, hat die Größe n. Und weil es die Größe n hat, hat es demzufolge die Größe b hoch k. Ja, ist das so klar jetzt oder? Okay. So. Gut. Dann, also zurück zu dem Fall, dass unser d, also die Anzahl der Teilprobleme, die wir jedes Mal erzeugen, aus einem alten Teilproblem, kleiner ist als dieser Faktor für die Verkleinerung der Problemgröße. Ja, unsere Problemgröße verkleinert sich jedes Mal dadurch, dass wir die alte Problemgröße durch b teilen. So. Und wenn wir zum Beispiel zwei Teilprobleme für ein altes erzeugen und dabei aber die Probleme auf die Größe ein Drittel des alten Teilproblems schrumpfen, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas unnatürlich aussieht, aber das gibt es durchaus, dann wäre das also so, dass wir sagen, in diesem Fall wäre dann also 2 kleiner 3 die Kosten auf dem untersten Level, also ganz unten tief in der Rekursion, also bei Level k, wären die Kosten auf diesem Level a mal d hoch k, das ist immer so, ja, das a mal d hoch k sind die Kosten auf dem letzten Level und dieses d hoch k ersetzen wir jetzt, indem wir es etwas größer machen, durch b hoch k und erhalten demzufolge etwas, was in der Größenordnung von a mal n liegt, weil b hoch k gleich n ist. Und das bedeutet also, auf dem letzten Level haben wir einen Aufwand, der höchstens linear ist in n. Ja? Dieses a mal d hoch k ist in O von n. Die Frage ist jetzt, was ist mit den restlichen Leveln? Also Level i gleich 0 bis k minus 1. und für die summieren wir einfach den Aufwand auf. Wir haben gesagt, der Aufwand ist C mal N mal D geteilt durch B hoch I für das ith Level. Und wenn wir das jetzt aufsummieren, dann bekommen wir also diesen Ausdruck, der hier unten steht. Das summiert also von Level 0, also das ursprüngliche Problem, bis zum vorletzten Level. Und hier setzen wir jetzt einfach die Formel für die Partialsumme der entsprechenden geometrischen Reihe ein. Wobei dieses Q, was wir in der geometrischen Reihe auf der letzten Folie gesehen haben, dieses Q entspricht genau diesem Quotienten hier. Und wir haben dann gesagt, wir können einfach diesen Quotienten Q in die Karte Potenz erheben und von 1 abziehen. Das ist das, was hier oben steht. Auf der Folie vorher stand es umgekehrt. Da wurden also Zähler und Nenner mit minus 1 multipliziert. Und im Nenner steht hier entsprechend 1 minus Q. Und was können wir jetzt machen? Anhand dieser Darstellung hier können wir zum einen zeigen, dass dieser Term in O von N liegt. Und wir können zum anderen zeigen, dass er in Theta von in Groß Omega von N liegt. Und gemeinsam bedeutet das dann, dass dieser Term also in Theta von N liegt. Und um dieses Groß O von N zu zeigen, da benutzen wir diesen Term einfach, indem wir diesen hinteren Teil hier weglassen. Ja, wir ignorieren diesen Teil und machen diesen Term dadurch nur größer. Das heißt, wir behalten nur die 1 übrig. Und das Ganze ist also hier nicht von k abhängig. Hier wird also einfach nur c mal n mit einer Konstanten multipliziert. Und wir haben hier also entsprechend einen Term, der in O von n liegt. Und um dieses größer Zeichen hier unten zu zeigen, also um diesen Teil hier zu zeigen, da kann man sich einfach überlegen, wie diese beiden Ausdrücke sich hier zueinander verhalten. Wir wissen ja, dass das d die kleinere von diesen beiden Zahlen ist. Das heißt, dieser Ausdruck d geteilt durch b ist eine Zahl, die kleiner als 1 ist. Und wenn ich eine Zahl, die kleiner als 1 ist, also eine positive Zahl, die kleiner als 1 ist, in die Karte Potenz erhebe, dann erzeuge ich dadurch sicherlich eine noch kleinere Zahl, als wenn ich nur d geteilt durch b mir anschaue. Das heißt, im Zähler wird hier sozusagen weniger abgezogen als im Nenner. Das heißt also, der Zähler ist größer als der Nenner und deswegen ist das hier also größer als c mal n und liegt demzufolge also in Groß Omega von n. Und das heißt, zusammen mit diesem O von n haben wir hier gezeigt, dass der Aufwand für den Fall d kleiner b genau Linearzeit ist, also Theta von n. So, jetzt fehlt uns noch der dritte Fall, nämlich dass d größer als b ist. Und den wollen wir uns auch noch anschauen. Hier müssen wir jetzt ein bisschen mit Logarithmen und Potenzgesetzen hantieren. Das ist aber auch ganz gut zur Übung, weil man die gerne vergisst. Wir stellen am Anfang erst nochmal wieder fest, also dass n gleich b hoch k ist. Das hatten wir auch auf den letzten Folien immer wieder notiert. Und wir schreiben das jetzt um in die Logarithmusvariante. Das heißt also, wenn n gleich b hoch k ist, dann bedeutet das, dass k genau der Logarithmus von n zur Basis b ist. So, das sollte also einsichtig sein. Und jetzt wollen wir diese Logarithmus von n zur Basis b noch etwas anders schreiben. Wir möchten nämlich gerne hier unten nicht die Basis b haben, sondern die Basis d, wie man das hier hinten sieht. Und dazu kann man dann eben entsprechend mit dem Logarithmengesetz diese Umwandlung vornehmen. Und was man da dazu bekommt, ist eben so ein zusätzlicher Faktor, der Logarithmus von der neuen Basis zur alten Basis. Also Logarithmus von d zur Basis b in diesem Fall. Ja, das bekommt man dann als zusätzlicher Faktor. So, okay, das werden wir gleich brauchen. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, was dieses d hoch k hier macht. d hoch k können wir schreiben mit dieser Formel von hier oben. Also wir wissen ja, k ist dieses Produkt von diesen beiden Logarithmen hier. Okay, jetzt habe ich hier den Schritt schon vorweggenommen. Also erstmal ist k also der Logarithmus von n zur Basis b. Das ist das, was hier steht. Und jetzt ist hier dieser Schritt von oben ausgeführt worden. Logarithmus von n zur Basis b wird also durch dieses Produkt ersetzt, wo wir die Basis von b nach d gewandelt haben und dadurch diesen zusätzlichen Faktor bekommen haben. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir wenden jetzt das Potenzgesetz an für x hoch a mal b, also in diesem Falle d hoch das Produkt von diesen beiden Logarithmen. Und da klammern wir sozusagen diesen Teil hier aus, wenn man das so sagen will, also d hoch Logarithmus von n zur Basis d. Und da sehen wir, also d hoch der Logarithmus zur Basis d, das ist dasselbe wie das eigentliche Argument. Das heißt, das, was hier in dem Logarithmus steht, dieses n, das ist im Prinzip genau das, was hier sozusagen nach dem Kürzen rauskommt. Und das heißt also, d hoch k ist n hoch der Logarithmus von d zur Basis b. So, das wollen wir jetzt auch gleich verwenden. Wir wissen, wir haben a mal n hoch den Logarithmus von d zur Basis b als Aufwand auf dem Level k, ja, weil auf dem Level k haben wir im Prinzip ja dieses a mal d hoch k und d hoch k haben wir jetzt ersetzt durch dieses n hoch Logarithmus von d zur Basis b. Und diesen Ausdruck, das ist also der eine Teil für das letzte Level und das müssen wir jetzt noch vergleichen mit dem Gesamtaufwand für die restlichen Level von 0 bis k minus 1. Und für den Rest machen wir die Analyse jetzt genau wie in dem vorigen Fall, dass wir also diese geometrische Reihe betrachten. Es ist jetzt hier nicht nochmal explizit hingeschrieben worden, aber das funktioniert natürlich genauso. Hier haben wir jetzt also auch wieder die Formel für die Partialsumme eingesetzt, also d geteilt durch b hoch k minus 1 und im Nenner dann d geteilt durch b minus 1. Hier ist es jetzt so, dass wir dieses b hoch k, was hier als Faktor da vorne steht, verrechnen einfach mit dem, was hier quasi erzeugt wird in dem Zählerterm. Dafür bekommen wir hier für die 1 ein zusätzliches b hoch k. Also hier bei dem ersten Term kürzt sich das b hoch k praktisch weg. Und für den zweiten bekommen wir b hoch k mal 1, also b hoch k. Und jetzt können wir noch d hoch k ausklammern. Das heißt, wenn wir d hoch k hier vorne als Faktor ausklammern, dann bekommen wir entsprechend für dieses d hoch k im Zähler hier eine 1 und für das b hoch k, was da stand, bekommen wir entsprechend einen b geteilt durch d hoch k. Und jetzt sieht wieder so alles aus wie vorher. Das heißt, was wir eigentlich bekommen, also dieser hintere Term spielt jetzt asymptotisch praktisch keine Rolle, das hier, genau wie eben. Und das Einzige, was zählt, ist dieser vordere Term hier vorne, also eigentlich dieses d hoch k. Und wir wissen, d hoch k, jetzt kommt wieder diese Gleichung von hier oben ins Spiel, d hoch k kann ersetzt werden durch n hoch Logarithmus von d zur Basis b. Und das wäre also in diesem Fall genau dasselbe wie der Aufwand auf dem Level k. Das heißt, wir bekommen das sowohl für das k-te Level für sich genommen, als auch für alle anderen, bekommen wir diesen Aufwand von n hoch Logarithmus von d zur Basis b. So. Okay, das bedeutet, wir haben uns jetzt alle drei Fälle angeschaut und zusammengefasst könnte man das Ganze jetzt also in der vereinfachten Form so darstellen, wir wollen eine Rekursionsgleichung in der Art lösen, dass wir das Wachstumsverhalten der Funktion analysieren, also das asymptotische Wachstum, daran sind wir ja immer interessiert, was passiert für n gegen unendlich. Wir haben vier positive Konstanten, a, b, c und d, und unsere vereinfachende Annahme ist, dass unsere Problemgröße so ist, dass wir sie immer ohne Rest durch k teilen können, bis wir irgendwann mal die Problemgröße von 1 erreichen. Das heißt, wir haben eine k-te Potenz von unserer Basis b. Ja. In dem eigentlichen Mastertheorem ist diese vereinfachende Annahme natürlich dann nicht enthalten, weil wir wollen ja auch Zahlen effizient sortieren, wo eben zum Beispiel die Array-Größe keine Zweierpotenz ist. Ja, aber die Analyse ist dann natürlich komplizierter. Unsere Rekursionsgleichung sieht so aus, dass wir unsere Funktion r von n in der Regel erstmal so organisieren, dass wir den eigentlichen Funktionswert r von n dadurch zusammensetzen, dass wir d-Teilprobleme der neuen Größe n geteilt durch b erzeugen und dazu noch linearen Aufwand, das ist dann beim Merge-Sort, ist das der Verschmelzungsschritt, und dazu dann noch linearen Aufwand in der ursprünglichen Problemgröße investieren. Der Abbruch unserer Rekursion erfolgt, falls unser n gleich 1 ist, und in diesem Fall investieren wir eine konstante Laufzeit. Bei Merge Sort wäre das, wenn das Array die Größe 1 hat. So. Und falls unsere Rekursion also nach diesem Schema definiert ist, dann wissen wir, dass für den Fall, dass wir d kleiner b haben, also wir erzeugen weniger Teilprobleme als der Faktor für unsere Problemverkleinerung ist, dann haben wir linearen Aufwand. Falls wir d gleich b haben, wie im Fall von Merge Sort zum Beispiel, dann haben wir also den Aufwand oder asymptotisches Wachstum dieser rekursiven Funktion von Theta von n log n. Und falls d größer als b ist, also falls wir mehr Teilprobleme erzeugen als der Faktor von unserer Problemverkleinerung ist, dann haben wir entsprechend hier einen Ausdruck von Theta von n hoch Logarithmus von d zur Basis b. Und d und b sind Konstanten, das heißt, was wir hier effektiv erzeugen, ist ein Polynom in n. Und die Frage ist, wie groß ist der Exponent von diesem Polynom? Ja. Dieses Theorem, das Mastertheorem, ist ein sehr mächtiges Werkzeug, natürlich nicht in dieser vereinfachten Version, sondern in der etwas komplizierteren Version, wo wir hier nicht davon ausgehen müssen, dass unsere Problemgröße ein bestimmtes Vielfaches ist von b. Ist ein sehr mächtiges Werkzeug zur Analyse von rekursiv definierten Aufrufstrukturen. Und man kann es zum Beispiel auch dazu benutzen, Algorithmen zu analysieren, bei denen Zahloperationen vorgenommen werden. Ja, also Stichwort Karatsuba-Multiplikation oder sowas. Also wer sich in diesem Mehlhorn und Sanders Buch damit beschäftigen will, findet da auch Beispiele dafür. Und da ist es dann auch tatsächlich mal so, dass man zum Beispiel drei Teilprobleme der Größe einhalb mal ursprüngliche Problemgröße hat oder sowas. Also das ist was, was wir jetzt hier in der Vorlesung nicht anschauen wollen. Okay. Ja, hier an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, auch in diesem Buch Diskrete Strukturen von Angelika Steger. Also das ist praktisch das Buch, was zu der entsprechenden Vorlesung auch teilweise verwendet wird. Da finden Sie auch das Mastertheorem in einer vereinfachten und einer nicht so einfachen Form. Und da können Sie sich dann mal anschauen, wie das dann aussieht, wenn man es dann wirklich in einer praktisch brauchbaren Variante aufschreibt. Sieht aber erstmal deutlich komplizierter aus. Okay, erstmal noch die Frage, gibt es zu diesem Master-Theorem oder zum Merge-Sort Fragen? Ich sehe jetzt niemanden. Das wird also auch noch in einem entsprechenden Übungsblatt behandelt werden. Insbesondere werden Sie dann teilweise auch darauf eingehen, was man dann macht mit diesen Gauss-Klammern, die wir da gesehen haben, wenn also nicht genau halbiert werden kann, sondern auf- und abgerundet werden muss. Was wir uns als nächstes anschauen wollen, ist eine Aussage darüber, wie gut Sortierverfahren eigentlich werden können. Wir haben jetzt also mit Merge Sort einen Algorithmus gesehen, der in der Lage ist, n-Zahlen im Worst Case mit Laufzeit O von n log n zu sortieren. Und wenn man mal davon ausgeht, dass man die diversen Algorithmen so implementieren kann, dass man im besten Fall zumindest lineare Laufzeit erreicht, dann könnte man sich fragen, ob es nicht ein Sortierverfahren gibt, was auch im Worst Case eine bessere Laufzeitschranke als dieses O von n log n hier erreicht. Und Beispiele, natürlich, am liebsten würden wir natürlich Linearzeit-Sortieralgorithmen haben, aber was uns ja vielleicht auch schon reichen würde, wäre ein Sortieralgorithmus mit der Komplexität n mal log log n, also Logarithmus vom Logarithmus von n. Das wäre ja auch schon besser als n log n. Und das Problem ist, man kann, und wir werden das tun, man kann beweisen, dass man auf der Basis von einfachen Schlüsselvergleichen solche Algorithmen nicht konstruieren kann. Und auf der Basis einfacher Schlüsselvergleiche heißt, dass der Algorithmus als Tool nur verwenden darf, Vergleiche, ist ein Element kleiner als ein anderes Element oder es ist größer oder es ist gleich. Und was der Algorithmus insbesondere nicht machen darf, ist Teile von diesen einzelnen Elementen zu verarbeiten. Das heißt, die Aussage, die wir hier beweisen wollen, steht hier unten. Jeder vergleichsbasierte Sortieralgorithmus benötigt im schlimmsten Fall mindestens n log n, abzüglich etwas, was linear in n ist, Vergleiche, also da dieser lineare Teil, der da von dem n log n abgezogen wird, haben wir hier also eine untere Schranke von Theta von n log n. So, wie kann man das jetzt beweisen? Für den Beweis überlegt man sich, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, diese Arbeitsweise von dem Algorithmus erstmal schematisch darzustellen, nämlich mit einem sogenannten Entscheidungsbaum. Und wir hatten ja gesagt, das Einzige, was der Algorithmus verwenden darf, ist ein Schlüsselvergleich xi kleiner als xj. Und die Antwort auf die Frage, wenn ich also immer zwei solche Schlüssel xi und xj vergleiche, da gibt es nur zwei mögliche Antworten. Entweder ja, xi ist kleiner als xj, oder nein, xi ist größer gleich xj. Und das ist jetzt hier in diesem Baum dargestellt. Und unser Algorithmus darf also immer wieder solche Fragen stellen, die an den entsprechenden Knoten hier angetragen sind. Und anhand dieser Fragen darf der Algorithmus, gibt es jetzt irgendwo kostenlos Freibier oder? Freibier! Nein, weil offensichtlich hier einige Leute bemüht sind zu gehen. Sie dürfen jederzeit gehen, aber ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist. Okay. Also unser Algorithmus darf solche Fragen stellen und muss dann irgendwann nach einer endlichen Anzahl von Fragen zu einem Ergebnis kommen. Und in diesem Baum, den man hier sieht, ist das also so, dass zunächst mal gefragt wird, ist x1 kleiner x2, dann ist die Antwort vielleicht ja, x1 ist kleiner als x2, dann fragt der Algorithmus, ist x2 kleiner als x3, und dann sagt der Algorithmus möglicherweise auch ja, x2 ist kleiner als x3, und dann könnte, zumindest wenn der Algorithmus sich alles vorher gemerkt hat und nicht keine Fragen stellen muss, die sich wiederholen, dann könnte er zu dem Ergebnis kommen, also wenn x1 kleiner als x2 ist und x2 kleiner als x3, dann wäre also die Lösung für das Sortierproblem die Reihenfolge x1, x2, x3. Entsprechend, falls hier die Antworten anders ausfallen würden, da könnte das also so aussehen, okay, wenn der Algorithmus sagt, nein, x1 ist nicht kleiner als x2, und dann sagt der Algorithmus möglicherweise, ja, x1 ist auch nicht kleiner als x3, dann gibt es immer noch zwei mögliche Fälle, und für den Fall, dass er dann sagt, okay, aber x2 ist kleiner als x3, dann hätte ich hier entsprechend die Variante gefunden, bei denen alle diese Bedingungen erfüllt sind und wo ich mir sicher bin, dass also die richtige sortierte Reihenfolge in diesem Fall x2, x3, x1 wäre. So, was bringt uns jetzt dieser Entscheidungsbaum? Dieser Entscheidungsbaum bringt uns vor allen Dingen eins. Wir sehen, dieser Baum ist ein Binärbaum. Unabhängig davon, ob ich einen Algorithmus verwende, der Fragen wiederholt oder nicht, ist dieser Baum ein Binärbaum. Und dieser Baum muss unabhängig davon, wie der Algorithmus funktioniert, alle möglichen Permutationen von Elementen erzeugen können. Das heißt, je nachdem, man kann sich es vielleicht auch so vorstellen, je nachdem, welche Permutationen ich da reingebe, muss das entsprechende richtige Ergebnis zum Schluss rauskommen. Und das bedeutet umgekehrt, dass also hier auch jede Permutation der ursprünglich unsortierten Ausgabemenge erzeugt werden kann. Das heißt, wir wissen, in diesem Entscheidungsbaum muss es mindestens so viele Blätter geben, wie es Permutationen von meinen Schlüsseln gibt. Ja. Der Einfachheit halber wollen wir mal annehmen, dass die Schlüssel alle verschieden sind. Das bedeutet, es gibt auch tatsächlich nur eine Permutation, die am Schluss richtig ist, die also die richtige Sortierung darstellt. Und wenn also alle Permutationen hier erzeugt werden können, dann wollen wir das einfach mal ausrechnen. Also wie viele Permutationen sind das? Das haben hoffentlich alle in DS gelernt oder spätestens in DS gelernt. N Fakultät verschiedene. Ja, also für das erste Element gibt es N Möglichkeiten, an welcher Position es stehen kann. Für das zweite Element gibt es N-1 Möglichkeiten. Für das dritte sind noch N-2 Positionen übrig und so weiter. Bis für das letzte also nur noch eine Position übrig bleibt, sind also N Fakultät. Und jetzt nutzt uns natürlich N-Fakultät als Aussage relativ wenig, weil das nichts über das Wachstumsverhalten der Funktion so direkt aussagt. Und deswegen verwenden wir die sogenannte Stirling-Approximation. Und die sagt, N-Fakultät wächst, wenn ich N immer größer mache, so wie die Funktion Wurzel 2πn mal n geteilt durch e hoch n, und das Ganze habe ich 1 plus o von 1 durch n mal. Das heißt, im Prinzip ist das, was hier vorne jetzt rot markiert ist, das wesentliche Wachstumsverhalten dieser Fakultätsfunktion. Und also für uns bedeutet das, wir lassen diesen Term hier weg Und wir rechnen also nur mit n hoch n geteilt durch e hoch n mal Wurzel 2 pi n. Und jetzt ist es also interessant, dass diese Zahl die Anzahl der Blätter ist in diesem Baum. Also mindestens so viele muss es geben, sagen wir es mal so. Und wir wissen, ein Binärbaum der Höhe h hat 2 hoch h Blätter. Also Binärbaum der Höhe 0 hat ein Blatt, ja, 2 hoch 0 ist 1. Binärbaum der Höhe 1 hat 2 Blätter, ja, da habe ich nur die Wurzel und die 2 Blätter, 2 hoch 1 und so weiter. Und ein Binärbaum mit b Blättern hat dementsprechend, wenn ich das umgekehrt darstelle, den Zweierlogarithmus von b viele Blätter mindestens. So. Und was bedeutet das für uns? Also, die Höhe ist größer gleich dem Zweierlogarithmus von n Fakultät. Für dieses n Fakultät hier, für dieses n Fakultät setzen wir jetzt diesen Wert n durch e hoch n mal Wurzel 2 pi n ein. Und wir erhalten entsprechend mit den Potenzgesetzen bzw. Logarithmengesetzen aus diesem n hoch n. Also erstmal betrachten wir das alles als Faktoren. Ja, wir wissen, wenn wir das logarithmieren, dann sind Faktoren etwas, was zum Schluss Summanden sind. Wenn wir durch etwas teilen, dann ist das, also wenn wir im Argument vom Logarithmus durch etwas teilen, erscheint das, wenn wir den Logarithmus auseinandernehmen, als Minusausdruck. Das heißt, Logarithmus von n hoch n, da wenden wir jetzt noch das Logarithmengesetz an, das ist n mal Logarithmus von n. Das ist also dieser Teil hiervon. Dann bekommen wir für den Logarithmus von e hoch n, bekommen wir, wenden wir auch wieder das entsprechende Logarithmengesetz an, n mal den Logarithmus von e. Und dann bekommen wir als zusätzlichen Term noch das, was hier hinten steht, also Wurzel 2 pi n ist dasselbe wie 2 pi n hoch 1/2. Und dieses hoch 1/2 bekommen wir also nach dem Logarithmengesetz hier als Faktor vor dem Logarithmus. Und das ist dann hier hinten also ein Ausdruck. 1/2 mal log 2 pi n könnten wir jetzt noch weiter auseinandernehmen. Ist also log 2 pi n ist also Logarithmus von 2 pi plus Logarithmus von n. Spielt aber asymptotisch keine Rolle. Dieser Term hier vorn, dieses minus n log e, log e ist eine Konstante, das heißt, was wir eigentlich hier haben, ist etwas, es wird in der Größenordnung von n abgezogen und der eigentlich dominierende Term ist das, was hier vorn steht, also das n log n. Das heißt, das ist im Prinzip der Beweis für das, was wir behauptet haben. Warum ist das der Beweis? Also wir haben jetzt erstmal nur gezeigt, dass es eine Schranke für die Höhe des Baumes ist. Warum ist das jetzt ein Beweis dafür, dass jeder vergleichsbasierte Sortieralgorithmus mindestens diese Komplexität hat von n log n? Mal Hand hoch, wer sich das denken kann, warum das so ist. Okay. Vielleicht die beiden Herren hier in der Mitte. Was ist die Begründung? Genau. Ich wiederhole es mal kurz. Also, weil man im Worst Case mindestens so tief gehen muss, wie die Höhe des Baumes ist. Und wir haben hier gezeigt, dass der Baum mindestens eine Höhe haben muss, die in der Größenordnung von n log n liegt. Ja? Das ist eben genau richtig. Der Worst Case für unseren Algorithmus ist, dass ich bis zum tiefsten Blatt in diesem Baum laufen muss. Und das bedeutet also, es kann keinen Sortier- oder keinen vergleichsbasierten Sortieralgorithmus geben, der eine Worst-Case-Laufzeit hat, die besser als n log n ist. So. Das war die untere Schranke. Gibt es Fragen zu diesem Teil? Dann kommen wir jetzt zu einem Algorithmus, den wahrscheinlich auch viele schon kennen, den sogenannten Quicksort-Algorithmus. Der Quicksort-Algorithmus wird gerne mal verwechselt mit dem Merge-Sort-Algorithmus in seiner Funktionsweise. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Funktionsweise ist ähnlich, aber doch anders. Und zwar, hier ist es jetzt mal wieder schematisch im Beispiel dargestellt. Wir haben unsere unsortierte Teilsequenz und möchten die gerne sortieren. Und nun zerlegen wir unser Array nicht in zwei möglichst gleich große Teile, sondern wir wählen uns aus unserem Array ein sogenanntes Pivot-Element. In diesem Fall ist das hier dieses Element 10. Und wir teilen dann, also wir gehen dann unser ganzes Array durch und teilen es in zwei Teile oder genau genommen sogar in drei Teile, nämlich in alle Elemente, die kleiner dem Pivot-Element sind, alle Elemente, die größer als das Pivot-Element sind und dann möglicherweise noch diesen mittleren Teil. Da muss man sich dann drüber unterhalten, wie man es genau handhaben will, ob dieser mittlere Teil aus allen Elementen bestehen soll, die genauso groß sind wie das Pivot-Element oder ob das nur dieses eine Pivot-Element ist und möglicherweise auch gleich große Elemente in den beiden Teilen links und rechts davon sein dürfen. Jedenfalls haben wir jetzt also einen Teil von Elementen, die kleiner sind und einen Teil von Elementen, die größer sind, die wir noch sortieren müssen. Und das würden wir dann also rekursiv fortsetzen. Also das ist das, was hier jetzt schematisch dargestellt ist, dass also dieser Teil dann entsprechend sortiert wird und später dann auch das andere Teil-Array sortiert wird und dass wir dann zum Schluss ein sortiertes Gesamt-Array bekommen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass man mit der Wahl dieses Pivot-Elements, was hier jetzt also da das Element 10 war, Glück und Pech haben kann. Und das bedeutet in unserem Fall, ja, hier haben wir nochmal eine schematische Darstellung von diesem Quicksort-Verfahren. Also bevor wir das mit dem Pivot-Element diskutieren, vielleicht hier nochmal dazu. Also schematisch könnte man das so sagen, wir wählen erstmal dieses Pivot-Element. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten dafür. Wir könnten einfach das erste nehmen oder das, was ungefähr in der Mitte steht, oder das letzte oder irgendein zufälliges Element. Dann könnte man entsprechend dem gewählten Pivot-Element das Array in zwei Teile spalten, in das mit den kleineren und das mit den größeren Schlüsseln. Und dann würde man in den beiden letzten Schritten hier die beiden Teilfelder einfach sortieren, die noch zu sortieren sind, und dann wäre man fertig. Wenn man das Ganze etwas weniger schematisch und schon ein ganz kleines bisschen optimiert hinschreiben will als Programm, könnte das zum Beispiel so aussehen. Wir bekommen das zu sortierende Array von Elementen A und wir bekommen eine linke und eine rechte Grenze von Indizes, wobei uns also hier das Array von den Indizes von L bis R dann noch interessiert, was zu sortieren ist. Und wir würden hier zunächst mal also überprüfen, ist denn die linke Array-Grenze kleiner als die rechte Array-Grenze? Das heißt, müssen wir überhaupt noch was tun? Wenn die beiden gleich sind, dann wäre es also nur noch ein Element, dann könnten wir uns jegliche Arbeit sparen. Wir würden dann zunächst mal, in diesem Fall ist die Implementation so, dass das Pivot-Element P so gewählt wird, dass das am weitesten rechts stehende Element, also an der rechten Array-Grenze, ausgewählt wird als Pivot-Element. Dann haben wir hier zwei Laufvariablen, I und J. Und die beiden sind dafür gedacht, also die Laufvariable i ist dafür gedacht, von links nach rechts zu laufen, und die Variable j ist dafür gedacht, von rechts nach links zu laufen. Wir würden entsprechend überprüfen, ob wir an der Position i ein Element finden, was kleiner ist als das Pivot-Element. Oder anders gesagt, solange das Element, was wir finden, was an der Position i steht, kleiner ist als das Pivot-Element, dann steht dieses Element an der Position i sozusagen auf der richtigen Seite, es steht auf der linken Seite, und dann müssen wir nichts machen, und deswegen inkrementieren wir i in diesem Fall. Und wir haben schon gesehen, wir fangen für dieses i an der Position l-1 an. Das machen wir deswegen, weil das hier also eine fußgesteuerte Schleife ist und dieses i hier immer inkrementiert wird in diesem Fall. Für das j tun wir genau das Umgekehrte, und zwar laufen wir so lange von rechts nach links, indem wir das j dekrementieren, wie das Element an dieser Position größer ist als das Pivot-Element. Auf der rechten Seite wollen wir ja die größeren Elemente stehen haben, aber wir müssen dann aufpassen, dass dieses j nicht über die linke Array-Grenze hinausläuft, und das, dazu gibt es also diese zusätzliche Bedingung j größer gleich l. Ja, falls diese beiden Schleifen irgendwann mal stehen geblieben sind und tatsächlich das i noch links von dem j positioniert ist, dann wissen wir, wir haben jetzt an der Position i ein Element, was größer ist als das Pivot-Element, was also eigentlich in das größere Teil Array soll. Und wir haben an der Position j ein Element, was kleiner ist als das Pivot-Element, was also eigentlich in den linken Teil soll. Und dann vertauschen wir diese beiden einfach. Ja, also wir vertauschen ai und aj. Und dann steht also das kleinere Element auf der richtigen Seite, auf der kleineren Seite, und das größere steht auch auf der richtigen, nämlich auf der größeren Seite. Und das Ganze tun wir so lange, bis sich irgendwann diese beiden Variablen, die von links nach rechts bzw. von rechts nach links laufen, bis sie sich treffen. Und ja, zum Schluss bleibt uns eigentlich nur noch, dass wir das Pivot-Element an die richtige Stelle schreiben müssen, weil momentan steht dieses Pivot-Element, so wie wir es ausgewählt haben, ja, das war ja an dieser Stelle hier, da haben wir es ja ganz rechts ausgewählt, und das schreiben wir jetzt noch an die Position i. Die Variable i, die gibt uns im Prinzip hier noch an, wo praktisch die Mitte ist. Und danach müssen wir einfach nur noch die beiden Teilsequenzen, die kleineren Elemente als das Pivot-Element beziehungsweise die größeren Elemente als das Pivot-Element sortieren. Die Frage, die sich zwangsläufig ergibt nach dieser Darstellung hier, warum müssen wir für die Laufvariable i eigentlich nicht auch so eine Überprüfung ausführen, ob die Laufvariable i über den rechten Rand hinausläuft. Ja, also wir sehen das sozusagen hier an dieser Stelle, da fehlt diese Überprüfung. Wir haben an beiden Stellen die Überprüfung, ob das Element ai bzw. aj auf der richtigen Seite vom Pivot-Element steht. Also ob es in dem größeren Teilarray steht oder in dem kleineren oder in dem Teilarray mit den größeren bzw. kleineren Elementen. Warum müssen wir das dann nicht machen? Ja? Ja, also das Pivot-Element steht schon ganz rechts, und deswegen sind wir also sicher. Wir wissen ja, wir haben in diesem Fall hier unser Pivot-Element so gewählt, dass es ganz rechts in dem Array steht. Und wenn wir uns jetzt also vorstellen, wenn das hier unser Array ist, dann steht also hier hinten an der ganz rechtesten Position, da steht unser Pivot-Element p. Und wenn unsere Variable i jetzt von links nach rechts läuft, dann kann die also spätestens an diesem Pivot-Element zum Stehen kommen und nicht darüber hinauslaufen. Ja, also das Element an dieser Position, wo P steht, ist sicher nicht kleiner als P, denn es ist P. Okay, so viel dazu. Jetzt zu dem, was ich eigentlich schon anfangen wollte, nämlich die Laufzeit. Also im Gegensatz zum Merge Sort, wo wir wissen, dass wir immer eine relativ balancierte Aufteilung haben in zwei Teile, die ungefähr gleich groß sind. Ja, wir hatten zwar noch das Problem mit dem Auf- und dem Abrunden, aber diese beiden Teile waren ungefähr gleich groß, kann man hier mit der Wahl des Pivot-Elements ziemlich daneben liegen und Glück und Pech haben. Insbesondere könnte das also der Fall sein, dass man das Pivot-Element so wählt, dass es ausgerechnet das kleinste Element in dem ganzen Array ist. Und dann sieht die Aufteilung in die beiden Teile natürlich so aus, der eine Teil ist leer, also angenommen, wir haben das kleinste Element aus dem Array als Pivot-Element ausgewählt, dann ist das Teil-Array mit den Elementen, die kleiner als das Pivot-Element sind, leer. Und das restliche Teil-Array mit den größeren Elementen, das enthält alle n-1 restlichen Elemente. Und wenn ich das immer so fortsetze und immer das Pivot-Element eigentlich als kleinstes Element wähle, dann bedeutet das, bekomme ich zwangsläufig quadratische Laufzeit. Ja, die Laufzeit am Anfang ist dann n, dann ist es n-1, n-2 und so weiter. Und wenn ich das aufaddiere, dann bekomme ich also die Summe von natürlichen Zahlen und da wissen wir, das ist also quadratisch in n. Was wäre jetzt eine Möglichkeit, das zu umgehen? Wir haben schon gesehen, Zufall kann uns oft helfen. Also wenn wir eine Möglichkeit haben, Zufallszahlen zu erzeugen oder in der Praxis Pseudo-Zufallszahlen, dann kann uns das helfen, eine gute Laufzeit zumindest im Durchschnitt, also im Erwartungswert zu erreichen. Und eine andere Möglichkeit, also in diesem Fall würde das bedeuten, dass wir die Laufzeit O von n log n bekommen. Das werden wir dann noch sehen. Und eine andere Möglichkeit wäre, wir könnten versuchen, mit einem anderen Algorithmus das mittlere Element in unserer sortierten Sequenz zu finden. Das erscheint auf den ersten Blick ein bisschen abwegig, weil wir ja dazu, oder zumindest erscheint das im ersten Moment so, wenn wir das mittlere Element der sortierten Sequenz finden wollen, müssten wir ja das Array sortieren. Aber es stellt sich dann später heraus, dass wir es eigentlich nicht ganz sortieren müssen, sondern nur zum Teil die Sortierstruktur herstellen müssen. Das heißt, diesen Teil werden wir dann in einer späteren Vorlesung sehen. Okay, bevor wir mit dem nächsten Teil anfangen, machen wir erstmal Pause. Ich würde Sie aber bitten, diesmal etwas eher aus der Pause zurückzukommen, weil wir noch etwas vorhaben. Okay. So, nach dieser spektakulären Wahl jetzt wieder zurück zum langweiligen Stoff. Interessant war vor allen Dingen natürlich, wie viele Wirtschaftsinformatiker hier anwesend sind. Okay. Also was wir analysieren wollen ist Quicksort in der Variante mit einem zufällig ausgewählten Pivot-Element und wir wollen die Laufzeit daran festmachen, wie viel Vergleiche wir brauchen. Wenn wir uns den Algorithmus anschauen, gibt es dann natürlich noch ein paar andere Befehle, aber die machen letztlich nur einen konstanten Faktor aus, so dass es wirklich gerechtfertigt ist, hier einfach die Vergleiche zu zählen. Wie schon bei den vorangegangenen Analysen von zufälligen oder randomisierten Algorithmen, werden wir hier die erwartete Anzahl von Vergleichen ausrechnen und wir werden auch wieder ein ähnliches Verfahren verwenden wie bei den anderen randomisierten Algorithmen, bei denen wir ja immer letztlich den Erwartungswert einer Summe von Indikatorvariablen angeschaut haben und dann mit Hilfe der Linearität des Erwartungswertes hier zu einem Ergebnis gekommen sind. Der Satz, den wir beweisen wollen, steht hier unten. Die erwartete Anzahl von Vergleichen, also sprich der Erwartungswert der Vergleichsanzahl für Quicksort mit zufällig ausgewähltem Pivot-Element ist, und dieses C quer von N, das soll jetzt also das Symbol für die Anzahl der Vergleiche sein, ist kleiner gleich 2 mal N mal den Logarithmus Naturalis von N. Und das kann man dann umrechnen. Das ist also noch kleiner gleich 1,39 mal N mal den Logarithmus Dualis, also den Zweierlogarithmus von N. Ja, wir schauen uns für die Analyse einfach die sortierte Sequenz an. Also wir tun einfach so, als wüssten wir die sortierte Sequenz. Die gibt es natürlich auch, wenn der Algorithmus sie erst am Ende ausgibt. Und diese sortierte Sequenz bezeichnen wir einfach mit E1' bis EN'. Und wir stellen zunächst mal fest, dass alle Vergleiche, die in dem Quicksort-Algorithmus ausgeführt werden, ja Vergleiche sind, die mit dem Pivot-Element durchgeführt werden. Ja, also andere Elemente werden gar nicht verglichen. Es wird nur immer dann ein Vergleich ausgeführt, wenn daran direkt das Pivot-Element beteiligt ist. So. Wir stellen weiterhin fest, dass dieses Pivot-Element nicht in den rekursiven Aufrufen enthalten ist. Und das bedeutet, zwei Schlüssel, EI' und EJ' werden höchstens einmal verglichen, manche auch gar nicht. Und zwar werden sie genau dann einmal verglichen, wenn eines dieser beiden EI' bzw. EJ' Elemente gerade das Pivot-Element ist. So, das heißt, wir müssen uns fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zwei solche Elemente, EI' und EJ', dass sie verglichen werden, beziehungsweise wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines von diesen beiden mal das Pivot-Element ist. So. Wir definieren uns jetzt wieder Indikatorzufallsvariablen. Also inzwischen sollte dieses Verfahren hinlänglich bekannt sein. Haben wir jetzt schon mehrmals verwendet. Und zwar für solche Indizes I und J soll also die Zufallsvariable XIJ genau dann den Wert 1 annehmen, wenn die beiden Elemente an der Position I und an der Position J in der sortierten Sequenz verglichen werden. Also direkt verglichen werden. So. Das heißt, wir haben jetzt so eine ganze Menge von Zufallsvariablen wieder definiert, die den Wert 0 oder 1 annehmen können. Und wir wollen diese Zufallsvariablen einfach wieder aufsummieren. Das heißt, unsere Anzahl von Vergleichen, C für Comparison in diesem Fall, setzt sich also zusammen aus der Summe von diesen Indikatorzufallsvariablen X, I, J. Und in diesem Fall, damit wir die nicht mehrfach aufsummieren, wollen wir hier halt festlegen, dass I kleiner als J sein soll. Also wenn ich das Element E3' mit dem Element E5' vergleiche, dann kann ich natürlich auch sagen, ich vergleiche das Element E5' mit dem Element E3'. Das wollen wir hier jetzt nur einmal zählen. Könnten wir auch doppelt machen. Spielt keine Rolle, man muss es halt nur konsistent tun. In diesem Fall sichert uns das also diese Bedingung hier I kleiner J in diesem Fall, dass wir das nur einmal aufsummieren. So. Jetzt tun wir auch genau wieder das Gleiche wie bei den anderen randomisierten Algorithmen, die wir analysiert haben mit dieser Methode. Wir sagen, wir wollen den Erwartungswert von einer Summe ausrechnen von Zufallsvariablen. Das Gesetz von der Linearität des Erwartungswertes sagt uns, dass der Erwartungswert dieser Summe gleich der Summe der einzelnen Erwartungswerte ist. Und jetzt im nächsten Schritt gehen wir auch wieder auf die bekannte Weise vor, indem wir die Definition des Erwartungswertes einsetzen. Definition des Erwartungswertes war, habe ich auch schon zigmal wiederholt, die einzelnen Werte, in diesem Fall 0 bzw. 1, gewichtet mit ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit. Das heißt, auch in diesem Fall haben wir hier wieder 0 mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 0 annimmt, plus 1 mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 1 annimmt. Den Teil mit der 0 können wir uns wieder sparen. Also 0 mal eine Wahrscheinlichkeit gibt 0. Einmal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 1 annimmt, da können wir uns den Faktor 1 sparen. Das heißt, was wir hier effektiv aufsummieren, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die entsprechenden Zufallsvariablen den Wert 1 annehmen. Jetzt sind diese Wahrscheinlichkeiten aber nicht alle gleich groß, sondern das hängt davon ab, wie weit sie voneinander entfernt sind. Und das werden wir jetzt gleich noch genauer spezifizieren. Wir wollen also zeigen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable den Wert 1 annimmt, also die Wahrscheinlichkeit für x, y gleich 1, ist 2 geteilt durch j minus i plus 1. Das heißt, je größer die Differenz zwischen meinen beiden Indizes in der sortierten Sequenz ist, also je weiter die beiden Elemente in der sortierten Sequenz voneinander entfernt sind, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie direkt miteinander verglichen werden. Woran liegt das? Wir schauen uns einfach mal den Ausschnitt der sortierten Teilsequenz an, der zwischen diesen beiden Elementen liegt, einschließlich der Elemente, und wir nennen das einfach dieses Intervall oder dieses Teilarray, dieses sortierte Teilarray, nennen wir einfach mal M. Und wir überlegen uns, was passiert eigentlich, wenn wir ein Element aus diesem Teilarray als Pivot-Element auswählen. Und was passiert, wenn wir ein Element als Pivot-Element auswählen, was nicht in diesem Teilarray enthalten ist? So. Also überlegen wir uns erstmal, was passiert, wenn das Pivot-Element nicht in diesem Teilarray enthalten ist. Dann bedeutet das, dass alle diese Elemente, die in diesem sortierten Teilarray M enthalten sind, alle diese Elemente landen auf derselben Seite vom Pivot-Element. Ja? Diese Elemente bilden zwar jetzt eigentlich noch kein kontinuierliches Array in unserem Feld, was wir gerade sortieren wollen, aber da das Pivot-Element nicht in diesem Teilarray enthalten ist, werden diese Elemente, die später in diesem sortierten Teil stehen werden, alle auf derselben Seite vom Pivot-Element landen. Entweder sind sie alle größer oder sie sind alle kleiner. So. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo das mal der Fall ist, dass ein Element aus M als Pivot-Element gewählt wird, müssen diese Elemente also alle gemeinsam immer auf derselben Seite bleiben. Die bleiben also immer zusammen. Und dann passiert es irgendwann, dann wird ein Element aus diesem sortierten Teilbereich ausgewählt und dann wird EI' von EJ' getrennt. Und die Frage ist aber jetzt nicht nur, wann werden diese beiden Elemente getrennt, sondern wann werden sie direkt miteinander verglichen. Und das, hatten wir gesagt, passiert nur dann, wenn eines dieser beiden Elemente als Pivot-Element ausgewählt wird. Und jetzt kann man sich ganz einfach die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines von diesen beiden ausgewählt wird? Naja, das sind zwei Fälle von, und jetzt müssen wir noch die Anzahl der Zahlen in diesem Teilarray ausrechnen, und in diesem sortierten Teilarray gibt es genau j minus i plus 1 Zahlen, also die Kardinalität von m sozusagen ist genau j minus i plus 1. Und zwei von diesen J minus I plus 1 Zahlen führen also dazu, dass EI' und EJ' direkt miteinander verglichen werden. So, das ist jetzt also genau die Wahrscheinlichkeit, genau das, was wir hier oben auch zeigen wollten. Genau für diesen Fall nimmt also die Zufallsvariable x, i, j den Wert 1 an. So, jetzt können wir das einsetzen. Das war ja im Prinzip das, was wir noch brauchten. Also hier ist jetzt nochmal die alte Formel aufgeschrieben. Also die erwartete Anzahl von Vergleichen ist Summe über alle Kombinationen von i und j aufsummiert die Wahrscheinlichkeiten, dass die jeweilige Zufallsvariable x, i, j den Wert 1 annimmt. Und ja, jetzt setzen wir also für diese Wahrscheinlichkeit hier den entsprechenden Wert, den wir gerade ausgerechnet haben, ein. Also 2 geteilt durch j minus i plus 1. Und da sehen wir erstmal, dass uns das nicht so richtig gefällt, dass hier unten im Nenner dieser komische Term steht. Und dafür ändern wir einfach unsere Laufvariable j und schreiben hier nicht einfach j von i plus 1 bis n und rechnen dann diesen Wert j minus i plus 1 aus, sondern wir machen daraus eine neue Laufvariable k und schauen, was da unten eigentlich genau für Werte rauskommen. Also der erste Wert, den wir hier erhalten würden im Nenner, wäre also für j gleich i plus 1. Wenn wir für j das einsetzen, dann haben wir also i plus 1 minus i plus 1 und das bedeutet, da kommt also genau 2 raus. Das wäre der erste Wert und das sehen wir hier, das wäre in dem Fall der Anfangswert für unsere neue Laufvariable, die wir dafür eben hier direkt hinschreiben. Und der letzte Wert, den wir bekommen für j gleich n, wenn wir das also hier einsetzen, j gleich n, bekommen wir n minus i plus 1. Das ist das, was wir jetzt hier an der Stelle sehen. Ja. Und jetzt sieht also unsere Darstellung zumindest in den Termen, die da aufsummiert werden, ein kleines bisschen schöner aus. Was fällt uns auf? Uns fällt auf, wenn wir diese innere Summe hier anschauen, dass das etwas ist, was wir so ähnlich schon mal gesehen haben. Nämlich, wir haben gesehen, die Summe von i gleich 1 bis n von 1 durch i. Und dazu schreiben wir erstmal die 2 als konstanten Faktor vor die Summe. Also das ist das, was wir jetzt hier sehen. Sind wir also die 2 losgeworden. Und das andere, was uns noch stört, ist eigentlich, dass wir erst für k gleich 2 anfangen zu summieren. Bei den harmonischen Zahlen, die wir schon mal gesehen haben, da war es so, dass eben bei k gleich 1 angefangen wurde zu summieren. Das heißt, wir tun einfach so, als fangen wir bei k gleich 1 an, haben dafür die harmonischen Zahlen und ziehen dafür dann den Wert 1 geteilt durch 1 noch insgesamt ab. Und das heißt also, für diesen hinteren Teil, für diesen hinteren Teil hier schreiben wir einfach die harmonische Zahl minus 1 und diese vordere Summe, die hier vorne steht, dieses i gleich 1 bis n minus 1, das taucht hier hinten in dem hinteren Teil hier gar nicht mehr auf. Also der hintere Ausdruck ist überhaupt nicht von dem i abhängig und deswegen wird hier einfach nur n minus 1 mal derselbe Wert aufsummiert. Und wir bekommen also letztlich den Ausdruck 2 mal n minus 1 mal die n-te harmonische Zahl minus 1. Ja? Und die minus 1, wie gesagt, deshalb, weil uns für die harmonische Zahl eigentlich der Anfangswert k gleich 1 fehlt. So, und jetzt benutzen wir für diese Formel von für die harmonischen Zahlen hatten wir schon mal gesehen, dass es dafür Schranken gibt, wenn wir das n wachsen lassen und diese Schranke war sowohl von oben als auch von unten etwas Logarithmisches, nämlich der Logarithmus Naturalis, aber die obere Schranke hatte zusätzlich noch ein plus 1. Ja? Und deswegen schätzen wir also diesen Term, den wir hier haben, dieses Hn, schätzen wir nach oben ab durch 1 plus den Logarithmus Naturalis von n. Und diese 1, die da dazukommt, die kürzt sich dann natürlich entsprechend mit der 1, die wir sowieso schon hatten, also mit der minus 1. Und was übrig bleibt, ist also 2 mal n minus 1 mal den natürlichen Logarithmus von n. Und das machen wir jetzt einfach nur noch größer, indem wir auf diese minus 1 hier verzichten, weil das asymptotisch für uns keine Rolle spielt. Und wir bekommen also 2 mal n mal den Logarithmus Naturalis von n. Und weil wir als Informatiker manchmal gerne mit Zweierlogarithmen rechnen, könnte man jetzt hier das Ganze auch noch so darstellen, dass man hier wieder einen Basiswechsel durchführt und also diese Basis e, die wir hier eigentlich haben, durch die Basis 2 ersetzt und dafür noch mit dem Logarithmus von 2 zur Basis e, also Logarithmus Naturalis von 2, multipliziert. Ja, man sieht, an dieser Stelle ist es hilfreich, die ganzen Logarithmengesetze zu kennen, um das ineinander umzuwandeln. Für uns ist es jetzt aber eigentlich weniger wichtig, diesen konstanten Faktor hier noch zu haben. Die eigentliche Aussage ist, dass also unsere erwartete Anzahl von Vergleichen n mal log n ist. Ja? N mal log n ist also die Anzahl der erwarteten Vergleiche, falls ich Quicksort mit einem zufällig ausgewählten Pivot-Element implementiere. Und die Frage ist jetzt höchstens noch für die Praxis, ob es wirklich so effizient ist, da Zufallszahlen zu verwenden, weil es unter Umständen lange dauert, Zufallszahlen oder Pseudo-Zufallszahlen auszurechnen. Aber das ist dann eine andere Frage. Das wäre hier die Sicht aus der theoretischen Informatik. Jetzt haben wir hier in dieser Darstellung noch eine Version, die ein bisschen abgewandelt ist, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen sehen wir hier, dass bei den beiden Laufvariablen i und j, die wir gegenläufig haben laufen lassen, also i sozusagen von links nach rechts und j von rechts nach links, dass wir in den While-Schleifen, in den Bedingungen, komplett darauf verzichten, zu überprüfen, ob wir die linke oder rechte Array-Grenze erreicht haben. Und das ist natürlich etwas, was asymptotisch keinen Unterschied macht, aber was eben in der Praxis unter Umständen zu schnelleren Algorithmen führt, eben halt schneller um einen konstanten Faktor. Das kann manchmal interessant sein. Und das wird in dieser Variante so implementiert, dass wir uns zunächst überhaupt mal fragen, ist unsere Array-Größe R-L größer gleich einer vorgegebenen festen Konstante n0, und ab dieser vorgegebenen festen Größe n0 wollen wir kein Quicksort mehr machen, sondern wir nehmen dann einen etwas effizienteren Algorithmus im Sinne von konstanter Laufzeit für unsere Sortierung, zum Beispiel in Search and Sort, was auch immer, was wir da für einen Algorithmus nehmen. Wir würden den schnellsten bekannten Algorithmus für kleine Sortiergrößen verwenden. Hier ist es jetzt mal in Search and Sort. Solange unser Array aber noch groß genug ist, machen wir Quicksort. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt hier in dieser Implementierung auf diesen oberen Teil. Das ist der eigentlich interessante Teil. Und hier wird jetzt also zunächst mal wieder ein Pivot-Element ausgewählt. Das ist also das J. Die Funktion pick-pivot-position, das ist jetzt hier also abstrakt und nicht weiter definiert. Das würden wir in einer für uns geeigneten Weise implementieren. Und Was als nächstes gemacht wird, ist erstmal, dass dieses Pivot-Element, was jetzt also an der Position J ausgewählt wurde, an die ganz linke Array-Grenze verschoben wird. Also diese Swap-Operation soll wieder die beiden Elemente, die da als Parameter übergeben werden, vertauschen. Und das heißt also, unser Pivot-Element wird erstmal ganz links ins Array transportiert und P ist also das Pivot-Element selbst. Das heißt, vorher war die Position J, jetzt ist es die Position von dem Pivot-Element L, also die linke Array-Grenze. Dann haben wir wieder unsere Laufvariablen I und J, die von links nach rechts bzw. von rechts nach links laufen. Und wir sehen, wenn wir diese Repeat-Schleife hier, die wird also so lange abgearbeitet, bis diese linke Laufvariable, die von links nach rechts läuft, wieder unsere rechte Laufvariable, die von rechts nach links läuft, trifft. Und wir schauen uns jetzt also diesen inneren Teil hier an, diesen Teil. Und wir stellen jetzt erstmal fest, dass am Anfang unsere Laufvariable i hier nicht inkrementiert werden würde. Warum? Weil wir am Anfang i gleich l gesetzt haben und an dieser Position l steht momentan das Pivot-Element. Das heißt, am Anfang würde unsere Laufvariable nicht über den rechten Rand hinauslaufen können, weil diese While-Schleife überhaupt nicht ausgeführt wird, ja, aufgrund dieser Bedingung hier. Das heißt, in dem Fall wäre es okay, dass hier darauf verzichtet wird, die rechte Array-Grenze zu überprüfen. Ja, normalerweise, wir erinnern uns, müsste man hier auch überprüfen, dass die Variable i nicht über die rechte Grenze hinausläuft. Dann für die Laufvariable j, die von rechts nach links läuft, fehlt in dieser Bedingung auch die Überprüfung der Array-Grenze, in dem Fall dann die linke Array-Grenze, weil wir ja sicher gehen können, dass diese nicht überschritten wird, weil an der linken Array-Grenze ja momentan noch das Pivot-Element steht. Ja? Und für den Fall, dass wir also eine Position gefunden haben, wo die beiden Laufvariablen noch so sind, dass i kleiner gleich j ist, vertauschen wir also diese beiden Laufvariablen mit der Swap-Operation, inkrementieren i und inkrementieren j, und wie man sich leicht überlegen kann, ist dann in allen weiteren Fällen schon gewährleistet, dass diese beiden Laufvariablen nicht mehr die Array-Grenzen überschreiten können, weil dann da schon Elemente stehen, die das verhindern. So. Das ist der eine Punkt, der hier interessant ist. Jetzt gibt es noch einen anderen Punkt, der an dieser Implementierung interessant ist. Kann sich das jemand vorstellen, was das ist? Das betrifft insbesondere diesen Teil hier unten. Also diesen Teil hier, wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, dass da eine Bedingung überprüft wird und während wir in unserer bisherigen Implementierung immer beide rekursive Aufrufe hatten, für den Teil mit den kleineren Elementen und für den Teil mit den größeren Elementen, ist das jetzt hier nicht der Fall. Kann sich jemand denken, woran das liegt? Es ist ein bisschen schwer zu sehen, wenn man es nicht weiß. Zugegebenermaßen. Also, wir kommen vielleicht nochmal zu dem Punkt zurück, dass wir gesagt haben, wenn wir den Speicherverbrauch von Algorithmen messen, müssen wir aufpassen, wenn wir Rekursion anwenden oder wenn wir Programmaufrufe verwenden, Unterprogrammaufrufe. Warum? Weil für jeden Unterprogrammaufruf oder jeden Prozedur- oder Funktionsaufruf oder wie immer man das nennen möchte, Speicher für die Rücksprungadresse bereitgestellt werden muss. Und in diesem Fall haben wir einen rekursiven Algorithmus, der im schlimmsten Fall, hatten wir gesagt, im schlimmsten Fall quadratische Laufzeit hat, weil möglicherweise das Pivot-Element so schlecht ausgewählt wird, dass man das kleinste oder das größte Element der ganzen Sequenz erwischt hat. So, und jetzt muss man sich mal überlegen, was bedeutet dieser schlimmste Fall für die Laufzeit denn eigentlich für den Speicher? Also angenommen, ich nehme meine Sequenz und wähle immer das in der verbleibenden Sequenz noch kleinste Element als Pivot-Element aus. Dann habe ich also am Anfang ein Element separiert und die restlichen n-1 Elemente sind noch zusammen. Dann mache ich einen Unterprogrammaufruf, stelle also einmal Speicherplatz für die Rücksprungadresse zur Verfügung, um diese n-1 restlichen Elemente zu sortieren. Dann wähle ich aus dieser verbleibenden Sequenz wieder das kleinste Element aus, stelle wieder Speicher für die Rücksprungadresse zur Verfügung und mache einen rekursiven Aufruf. Das heißt, ich verbrauche am Ende in der Größenordnung von O von N viel Speicher, nur um die Rücksprungadressen zu speichern, die ich für meine rekursiven Programmaufrufe brauche. Und das ist natürlich etwas, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann, wenn ich ein sehr großes N habe. Ja, also ich will eigentlich möglichst nur die Elemente speichern, die zu sortieren sind. Und ich will nicht zusätzlichen Speicher für irgendwelche Programmstrukturen verschwenden. Und dieses Programm sorgt jetzt dafür, dass der Aufruf oder der Speicher, den ich verbrauche für meine rekursiven Programmaufrufe, nur für den kleineren Teil des Arrays zur Verfügung steht. Das heißt also, wenn ich mit meinem Pivot-Element mein Array in zwei Teile gelegt habe, ja, in der Mitte ist das Pivot-Element, auf der einen Seite sind die Elemente, die kleiner sind, auf der anderen Seite sind die Elemente, die größer sind, dann wird nur für das kleinere von den beiden mit den weniger Elementen für dieses Teil-Array wird wirklich ein rekursiver Aufruf gestartet. Und für den Rest habe ich einfach nur diese While-Schleife hier. Ja? Diese While-Schleife erledigt den Rest in dem größeren Teil. Und weil das innerhalb der While-Schleife passiert und nicht mit einem rekursiven Aufruf, verbrauche ich dadurch nicht zusätzlichen Speicher. Ja? Okay, so viel dazu. Was uns jetzt noch bleibt, ist die Frage, wir hatten bei der Definition von Quicksort einmal am Anfang gesagt, wir könnten möglicherweise das mittlere Element der sortierten Sequenz bestimmen, ohne das ganze Array sortieren zu müssen. Und wie man etwas in dieser Art machen kann, das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir wollen es uns etwas allgemeiner definieren, nämlich das Problem der sogenannten Rangselektion. Also, was man sich vorstellen könnte, ist zunächst mal, man überlegt sich, was muss ich tun, um das kleinste Element in einem Array zu bestimmen. Naja, dazu muss ich das Array einmal durchgehen und ich merke mir immer das kleinste Element, was ich bis dahin gesehen habe. Jetzt könnte man sagen, was muss ich eigentlich tun, um das zweitkleinste Array das zweitkleinste Element eines Arrays zu bestimmen? Da muss ich mir zwei Elemente merken. Und die Frage ist, gibt es eine clevere Möglichkeit, um das k-kleinste Element zu bestimmen mit einem nicht fest vorgegebenen k? Zum Beispiel das n-halbe kleinste Element. Also wenn n die Anzahl meiner Elemente ist, und ich sozusagen das mittlerste Element bestimmen möchte, dann würde ich also das möglicherweise so definieren, dass ich hier n halbe als Position k angebe und wenn das k sich nicht durch zwei teilen lässt, dann runde ich das eben noch ab oder auf. So. Okay, das heißt, wir möchten das k-kleinste Element einer Menge von Elementen bestimmen. Die einfache Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, okay, ich sortiere das Array und dann gucke ich nach, was an dieser entsprechenden Position steht. Ja, das ist witzlos. Das hilft uns nicht weiter. Und das würde uns Zeit O von n log n kosten. Das ist klar. Also für Sortieren, wir haben gesagt, vergleichsbasiertes Sortieren können wir nicht schneller machen als in Zeit Worst Case O von n log n. Aber möglicherweise können wir es ja erledigen, ohne das ganze Feld zu sortieren. Und dafür gibt es den sogenannten Quick-Select-Algorithmus. Der Lösungsansatz ist jetzt so ähnlich wie bei Quicksort, aber wie man schnell feststellt, muss man dabei nicht mehr beide Seiten betrachten. Also angenommen, wir haben wieder die unsortierte Sequenz hier ganz am Anfang gegeben und wir wählen uns ein Pivot-Element aus, also dieses Element 10 in diesem Fall. Dann erzeugen wir wieder die beiden Teilarrays mit den Elementen, die größer und kleiner sind. Also dieses Teilarray und dieses Teilarray. Und auch wenn die noch nicht sortiert sind, können wir anhand der Größe dieser beiden Teilarrays jetzt sagen, in welchem von diesen beiden Teilarrays das zweitkleinste, also angenommen, wir suchen mal jetzt nach dem zweitkleinsten Element, in welchem dieser beiden Teilarrays das zweitkleinste Element zu finden sein muss. Wir sehen, das Teilarray mit den kleineren Elementen hat die Größe 3, also kann das zweitkleinste Element der Gesamtsequenz gar nicht in der Teilsequenz mit den Elementen sein, die größer als das Pivot-Element sind. Also hier hinten in dem Teilarray brauchen wir gar nicht nachschauen. Wir müssen einfach nur in diesem Fall das zweitkleinste Element in dieser Teilsequenz suchen und dann sind wir fertig. So, und jetzt machen wir das Ganze wieder rekursiv. Wir suchen also das zweitkleinste Teilelement in dieser Teilsequenz. Wir wählen uns ein Pivot-Element. In dem Fall ist es hier immer das erste Element, was hier ausgewählt wird, also in dem Fall das Element 5. Wir teilen unser Teilarray 5, 1, 3 in die beiden Teile, alles was größer ist, alles was kleiner ist als die 5 und in der Mitte die 5. In dem Fall gibt es also nur diesen Teil mit kleineren Elementen und die 5 selbst. Und da dieses erste Teilarray die Größe 2 hat, wissen wir, da muss also das zweitkleinste Element enthalten sein, auch wenn wir noch nicht wissen, welches es davon ist. Und dann wählen wir uns das Pivot-Element 1 in diesem Fall, teilen das Ganze wieder auf in das Pivot-Element und in diesem Fall dann das Teilarray mit den Elementen, die größer sind als das Pivot-Element. Jetzt wissen wir, okay, das Teilarray mit den kleineren Elementen hat die Größe 0. Dann kommt das Pivot-Element an der ersten Stelle und dann kommt das Teilarray mit den Elementen, die größer sind. Da ist in dem Fall nur ein Element drin. Also muss das zweitkleinste Element von unserer Gesamtsequenz das Element 3 sein. So, wie könnte man das jetzt im Pseudocode hinschreiben? Das wäre hier also eine Möglichkeit, die jetzt so ähnlich implementiert ist wie der Quicksort-Algorithmus. Wir bekommen also als Parameter unser Element-Array A und bekommen dann noch die jeweiligen Array-Grenzen, die momentan interessant sind, also linke Grenze L, das ist jetzt hier leider als so ein L ohne geschwungene Schleife dargestellt, also das ist kein großes I. Dann die rechte Array-Grenze R und entsprechend das Element oder die Elementposition aus der sortierten Sequenz, was wir gerne haben wollen. Also wenn wir das zweitkleinste Array haben, das zweitkleinste Element haben wollen, dann würden wir hier also K gleich 2 angeben in dem Fall. Oder wenn wir das n halbe kleinste haben wollen, dann wäre hier also k n halbe. So. In unserem Algorithmus bildet das Teilarray von den Indexpositionen L bis R immer das zu durchsuchende Restfeld und k ist nach wie vor der Rang von dem gesuchten Element. Wir wissen, wenn linke und rechte Array-Grenze gleich sind, dann ist da also nur noch ein Element enthalten. Das ist dann zwangsläufig das an der Position L bzw. R. Spielt keine Rolle, was wir hier einsetzen. Ansonsten wählen wir uns hier wieder eine zufällige Position in diesem Fall, also eine Position Z. aus unserem noch zu durchsuchenden Teilarray von den Indexpositionen L bis R. Wir verschieben dieses Pivot-Element, was wir sozusagen an dieser Stelle ausgewählt haben, an die rechte Array-Grenze mit dieser Swap-Operation. Also wir sorgen künstlich dafür, dass das Pivot-Element immer ganz rechts steht und merken uns das Pivot-Element in der Variablen p. Dann haben wir wieder zwei solche Laufvariablen, i, was von l nach rechts läuft, und r, was von, also und j, was von der Position r nach links läuft. Dann haben wir hier wieder die entsprechenden Schleifen, die dafür sorgen, dass wir Indexpositionen von Elementen finden, die auf der falschen Seite stehen. Also i läuft so lange nach rechts, bis wir ein Element finden, was nicht links von dem Pivot-Element stehen soll. Und entsprechend läuft j so lange nach links, bis wir ein Pivot-Element finden, ein Element finden, was nicht rechts vom Pivot-Element stehen soll. Allerdings müssen wir hier wieder da aufpassen, dass wir nicht über die linke Array-Grenze hinauslaufen. Dazu ist also diese zusätzliche Überprüfung da. Wenn wir dann solche Positionen gefunden haben, sodass die Variable i noch eine Position links von der Variablen j anzeigt, dann vertauschen wir die beiden und das Ganze läuft dann also so lange, bis sich diese beiden Laufvariablen treffen. So, zum Schluss müssen wir noch dafür sorgen, dass unser Pivot-Element an die richtige Stelle verschoben wird, denn die Laufvariable i gibt jetzt noch die Position an, wo das Pivot-Element stehen muss und wo aber jetzt schon ein Element steht, was rechts vom Pivot-Element stehen soll. Deswegen werden diese beiden Elemente jetzt hier noch vertauscht, sodass das Pivot-Element, also von der rechten Array-Grenze, nun in die Mitte wandert. Und dann gibt es, genau wie beim Quicksort-Algorithmus, einen rekursiven Aufruf. Aber eben im Gegensatz zum Quicksort gibt es jetzt eben nur einen rekursiven Aufruf, auch schon in der ursprünglichen Notation. Und das heißt also, wir müssen jetzt noch überprüfen, liegt denn das Element k, was wir eigentlich suchen, liegt diese Position noch links von der jetzigen Position des Pivot-Elements i? Wenn das der Fall ist, dann rufen wir den Quick-Select-Algorithmus jetzt mit den neuen Grenzen. L ist nach wie vor der Wert für die linke Grenze, aber jetzt ist i minus 1 der neue Wert für die rechte Grenze auf. Und falls die Position k von dem Element, was wir suchen, größer ist als die Position des Pivot-Elements, dann rufen wir einfach den rekursiven Aufruf mit der neuen Array-Grenze für die linke, für den linken Index mit i plus 1 auf. In diesem Fall bleibt die rechte Grenze dieselbe mit r. Und falls das beides nicht zutrifft, dann wissen wir, dann muss das Element an der Position i stehen, beziehungsweise k. K ist gleich i dann in diesem Fall. Und dann geben wir dieses Element zurück. Dann haben wir also die richtige Position gefunden. So. Okay. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, das zu implementieren. Also das wäre jetzt die Möglichkeit, wo ich immer nur auf dem Array selbst agiere. Man könnte das jetzt auch mit neu erzeugten Sequenzen hinschreiben. Also angenommen, ich habe meine Elemente hier in dieser Sequenz S und ich suche das kth-kleinste Element in S, dann würde ich zunächst mal hier noch eine Überprüfung machen, dass also in S auch wirklich mindestens k-Elemente enthalten sind. Das ist jetzt für uns nicht so interessant. Ich würde mir das Pivot-Element zufällig aus der Sequenz wählen. Und dann, in diesem Fall ist das jetzt etwas anders aufgeschrieben, dann würde ich zwei neue Teilsequenzen erzeugen, nämlich A und B. Und A wäre dann entsprechend, wären alle Elemente, die kleiner sind als das Pivot-Element. In B wären alle Elemente, die größer sind. Entschuldigung, ich erzeuge natürlich drei Teilsequenzen A, B und C. In B wären alle Elemente, die deren Schlüssel gleich dem Pivot-Element sind. Und in C wären dann entsprechend alle Elemente, die größer als das Pivot-Element sind. Und Jetzt muss ich eigentlich nur wieder den Fall unterscheiden, was passiert, wenn in meiner Sequenz mit den kleineren Elementen schon genügend Elemente enthalten sind. Das heißt also, wenn in A mindestens k Elemente enthalten sind, dann wähle ich einfach daraus schon das k-kleinste Element. Wenn das nicht reicht, dann muss ich eigentlich erst die Elemente anschauen, die genauso groß sind wie das Pivot-Element und muss dann überprüfen, ob alle diese Elemente zusammen mit denen aus A, ob die größer gleich k sind. Wenn das der Fall ist, dann muss ich nur das Pivot-Element zurückgeben. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann muss ich eigentlich erst in diese C-Sequenz schauen und muss dann aber aufpassen, wenn ich dann für diese Select-Operation aus dieser neuen Sequenz C, will ich ja dann nicht mehr das k-kleinste Element haben, sondern da muss ich dann die Größen von A und B abziehen, also die Kardinalitäten von den anderen beiden Teilsequenzen. Das hängt aber jetzt immer an der Implementierung von dem Quick-Select-Algorithmus. Wir haben es in der anderen Implementierung gesehen, wo man diese Anpassung hier unten dann nicht machen muss, weil man immer auf demselben Array operiert. Ja, also muss man sich mal in Ruhe überlegen, warum man das in dem einen Fall macht und in dem anderen nicht, ist aber relativ einfach. So. Machen wir mal ein Beispiel, einfach damit man sich gut vorstellen kann. Also wir haben jetzt Teilsequenz S und aus dieser Teilsequenz S wählen wir uns ein Pivot-Element. Wir möchten in dieser Teilsequenz das siebentkleinste Element bestimmen. Was unser Algorithmus tut, ist, er erzeugt erstmal eine Teilsequenz mit Elementen, die kleiner sind, also diesen Teil mit den beiden Einsen. Also das sind praktisch diese hier. Dann erzeugt er einen Teil mit allen Elementen, die dem Pivot-Element gleich sind. Das wäre also das hier. Und dann gibt es noch einen Teil mit allen Elementen, die größer sind als das Pivot-Element. Das wären dann also alle anderen. Und wenn wir also nun das siebentkleinste in dieser Sequenz haben wollen, dann stellen wir fest, also dass die zwei in dem ersten Teil plus das eine in dem zweiten Teil immer noch nicht ausreichen, um die sieben abzudecken. Das heißt, wir müssen in diesem roten Teil mit den größeren Elementen weitersuchen. Deswegen ist das hier unten also in der zweiten Zeile dargestellt. Wir wählen aus dieser Teilsequenz dann wieder ein Pivot-Element. In dem Fall ist es jetzt immer in der Mitte gewählt worden oder im Zweifelsfall links von der Mitte. Und wir erzeugen dann wieder die entsprechenden Teilsequenzen von allen Elementen, die kleiner sind. Also diese hier. Und dann wieder alle Elemente, die genauso groß sind. Da gibt es in dem Fall wieder nur eins, die sechs. Und dann alle Elemente, die größer sind. Und während wir also in der ersten Teilsequenz ja das siebentkleinste Element gesucht haben, fehlen uns jetzt hier eigentlich diese drei Elemente. Deswegen suchen wir also in der roten Teilsequenz von der ersten Zeile nur das viertkleinste Element und nicht mehr das siebentkleinste. Und das viertkleinste finden wir offensichtlich in der zweiten Zeile in dem grün markierten Bereich, auch wenn es noch nicht vollständig sortiert ist. Und ja, dann setzen wir also genau so fort. Wir wählen wieder ein Pivot-Element, in dem Fall ist es die 5. Wir erzeugen unsere Teile mit den Elementen, die kleiner sind, dann mit denen, die gleich groß sind wie das Pivot-Element. Und wir stellen fest, dass wir in diesem Fall schon das viertkleinste Element finden können, indem wir also in diesem Teil-Array nachschauen. Und die Elemente haben eh alle denselben Schlüssel. Also geben wir einfach eins davon zurück. Also das siebentkleinste Element in der ursprünglichen Sequenz ist also die 5. So, für die Analyse der Laufzeit sieht es jetzt so aus. Wir analysieren jetzt also dieses zweite Quick-Select-Verfahren, diese zweite Darstellung. Hier wird das Feld immer in drei Teile geteilt. A, alles was kleiner ist als das Pivot-Element, B, alles was gleich ist dem Pivot-Element und C alle Elemente größer als das Pivot-Element. Wir wollen unsere Laufzeit T von N analysieren und wir behaupten, die erwartete Laufzeit bei zufällig ausgewählten Pivot-Elementen ist linear, das heißt T von N Element O von N. So, für die Analyse müssen wir uns jetzt überlegen, wann wir eigentlich ein Pivot-Element erhalten, was uns wirklich Fortschritt bringt im Sinne der Aufteilung unserer Elemente auf die jeweiligen Teilarrays. Und wir nennen ein Pivot-Element gut, wenn die beiden Teile mit den kleineren bzw. größeren Elementen als das Pivot-Element, wenn weder dieser Teil A noch der Teil C länger als 2/3 der aktuellen Feldgröße sind. Und das kann man sich also so veranschaulichen, dass man sagt, also die guten Pivot-Elemente liegen praktisch im mittleren Drittel unseres Arrays. Wenn wir unser Pivot-Element aus diesem mittleren Drittel des bisherigen Arrays auswählen, dann ist weder dieser linke Teil hier, also weder dieser Teil ist zu groß, noch der Teil ist zu groß. Wenn wir unser Pivot-Element zu weit im kleinen Bereich wählen, dann ist das Teil-Array mit den großen Elementen zu groß. Und wenn wir es zu groß wählen, das Pivot-Element, dann ist das Teil-Array mit den kleineren Elementen zu groß. Wir wollen möglichst eins aus diesem mittleren Drittel, idealerweise natürlich ganz in der Mitte, aber wir geben uns damit zufrieden, dass es also aus dem mittleren Drittel kommt. Wenn wir unser Pivot-Element gleich verteilt auswählen, dann bedeutet das also, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Pivot-Element gut ist, 1/3 ist. Okay. Wie sieht es jetzt aus mit der erwarteten Laufzeit? Wir wissen, dass wir außerhalb unserer rekursiven Aufrufe Laufzeit C mal N haben. Ja, das ist im Prinzip wie schon bekannt. Dann mit Wahrscheinlichkeit 1/3 haben wir ein gutes Pivot-Element. Und wenn wir ein gutes Pivot-Element haben, dann wissen wir, selbst in dem Fall, wo wir in dem größeren Teil-Array nachschauen müssen, haben wir die Größe auf höchstens 2/3 von unserem ursprünglichen N reduziert. Das heißt, der Restaufwand ist mit Wahrscheinlichkeit von 1/3 kleiner gleich 2 mal N durch 3 oder 2/3 N. So. Mit der restlichen Wahrscheinlichkeit, nämlich mit Wahrscheinlichkeit 2/3, ist der Restaufwand nur geschrumpft um 1. Das heißt, theoretisch könnten wir sagen, ja, unser Restaufwand ist nicht mehr so groß wie vorher, aber das bringt uns überhaupt nichts. Für uns ist das im Wesentlichen immer noch T von N. Also das ist kein wesentlicher Fortschritt. So. Jetzt müssen wir das Ganze irgendwie aufsummieren. Das heißt, was wir haben für unsere erwartete Laufzeit bei Arraygröße N ist erstmal unser linearer Anteil und dann mit Wahrscheinlichkeit P, also 1/3, mal die Laufzeit von 2/3 der ursprünglichen Größe. Und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P, also 1 minus 1/3, also 2/3, haben wir nach wie vor noch praktisch denselben Aufwand. Wir könnten da auch T von N minus 1 hinschreiben, lässt sich dann aber nicht so gut verrechnen mit dem Rest. So. Was wir jetzt machen ist, wir bringen erstmal diesen 1 minus P mal T von N Anteil auf die andere Seite und verrechnen das. Also hier haben wir ja auch ein t von n. Davon abgezogen wird noch 1 minus p mal t von n. Und das bedeutet also, was übrig bleibt, ist eigentlich nur p mal t von n. Der Rest auf der rechten Seite, der bleibt einfach stehen. So, jetzt teilen wir durch p, um das p auf die andere Seite zu bringen. Und was passiert ist, also dass hier auch dieses p verschwindet und dafür bekommen wir an dieser Stelle hier ein geteilt durch p. Was wir jetzt machen ist, wir tun einfach dasselbe nochmal, was wir eben schon gemacht haben. Wir verwenden aber jetzt dieses t von 2 Drittel n. Ja, für dieses t von 2 Drittel n machen wir genau wieder dasselbe und das setzen wir immer wieder fort. Und was wir dabei bekommen, ist c mal n durch p. Ja, das ist das, was wir im Prinzip hier sehen und auch hier sehen. Und das Ganze wird multipliziert und wir erhalten jetzt immer mehr Terme. Das wird multipliziert mit 1, das steht also für das erste c mal n durch p, dann entsprechend hier 2 Drittel, also das sind diese 2 Drittel, und 4 Neuntel wäre im Prinzip der Term, der als nächstes hier entsteht, also 2 Drittel Quadrat plus 2 Drittel hoch 3 und so weiter. Das heißt, wir würden hier Terme bekommen, bei denen zusätzlich immer 2 Drittel hoch i addiert wird. Und das Problem kennen wir schon. Da haben wir also wieder eine geometrische Reihe. Das heißt, wir können uns jetzt darauf konzentrieren, als obere Schranke dieses c mal n durch p mal diese Summe zu analysieren. Also für alle i größer 0 oder größer gleich 0 in diesem Fall, wird 2 Drittel hoch i hier aufsummiert. Okay, was da rauskommt, das wissen wir schon. Also wir können jetzt wieder die Formel von vorhin anwenden und was wir bekommen ist also für diese Summe hier 1 geteilt durch 1 minus 2 Drittel. Und das können wir jetzt noch ausrechnen, das ist also 1 durch 1 Drittel in diesem Fall. Und das bedeutet also, was wir hier als Endergebnis bekommen, wir teilen jeweils durch ein Drittel und bekommen deswegen also eine Multiplikation von cn mit 9. Also effektiv etwas, was linear in n ist. Und das bedeutet also, wir haben eine erwartete Laufzeit, die linear in unserer Problemgröße ist. So, das wäre also eine Möglichkeit, um in erwarteter Linearzeit den Median zum Beispiel eines Arrays zu berechnen, ohne es komplett zu sortieren dabei. Beim nächsten Mal werden wir uns einen Algorithmus anschauen, der schneller sortieren kann als die untere Schranke, die wir dieses Mal bewiesen haben. Und das klingt im ersten Moment komisch, das kann ja nicht sein. Und das liegt eben daran, dass dieser Algorithmus nicht auf einfachen Vergleichen basiert, sondern auf etwas anderem. Was genau das ist, sehen wir dann beim nächsten Mal. Also besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.